Ja, Erntedank oder Ernten hat natürlich auch etwas mit Pflanzen zu tun. Und ich habe einen Text rausgesucht für heute Morgen aus dem 1. Korinther, Kapitel 3, ab Vers 6. 1. Korinther, Kapitel 3, ab Vers 6. Und da schreibt der Apostel Paulus an die Korinther: Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der da pflanzt etwas, noch der da begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der aber pflanzt und der begießt sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf, jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemandes Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemandes Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Niemand betrüge sich selbst. Wenn jemand unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt, so werde er töricht, damit er weise werde. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Denn es steht geschrieben, der die Weisen fängt in ihrer List. Und wieder: Der Herr kommt die Überlegungen der Weisen, dass sie nichtig sind. Der Herr kennt die Überlegungen der Weisen. So rühme sich denn niemand im Blick auf Menschen, denn alles ist euer. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges, alles ist euer. Ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes.
Ja, wenn ich hier so den Tisch betrachte, erinnert mich das zum einen an meine Kindheit. In der Stadt. Aber besonders an ein Erntedankfest kann ich mich sehr gut erinnern. Da lag ein Kopf mit Rotkraut auf dem Tisch. Den ganzen Gottesdienst hatte ich also dieses Rotkraut fixiert, weil in der Gemeinde, wo ich war, war es üblich, dass die Kinder dann etwas von diesem Tisch mitnehmen durften. Und ich wollte unbedingt dieses Rotkraut haben. Und jedes Mal, wenn ich so einen Tisch sehe, erinnere ich mich daran. Und seitdem ich ein wenig älter geworden bin, denke ich daran: Herr, du hast uns den Tisch reich gedeckt an Wahrheiten deines Wortes. Begehren wir diese Wahrheit, diese Frucht, genauso wie ich damals das Rotkraut.
Schöner Vergleich.
Das Rotkraut. Der Herr mag es schenken, dass jeder heute Morgen, der hier ist, genau das geschenkt bekommt, was er braucht. Aber es gehört auch ein wenig Konzentration darauf. Wir haben einen Gott, der ja gibt und geben will. Wir merken das, wenn wir uns ein bisschen mit der Natur beschäftigen, wie überreich an Ideen, an Vielfalt und an Fantasie dahinter steckt. Wir merken das auch an unseren Nahrungsmitteln. Wenn ich die alten Geschwister frage, so kurz nach dem Krieg, da wären die meisten Produkte, bis auf den Weißkohl vielleicht, nicht auf dem Tisch. Und die, die sich vorbereitet haben, hier was mitgebracht haben, die nicht selbst geerntet haben, und wir sind ja nur eine Stadtgemeinde mit wenigen, die vom Land kommen, einige schon, aber wenige, ihr seid doch in den Laden gegangen und habt es einfach gekauft. Es ist noch nicht allzu lange her, dass in unserem Land, im Osten unseres Landes, es hieß Hammernet. Und noch ein bisschen weiter, da gab es auch im Westen, haben wir nicht. Und ein bisschen weiter weg ist es bis heute, dass man dann kaufen muss, wenn es etwas gibt. Wenn wir heute das Erntedankfest feiern, hätte ich es gern, dass wir dieses Fest nicht als Festhalten an alten Bräuchen, weil wir halt Erntedankfest feiern, verstehen, sondern als einen Tag, an dem wir vor allen Dingen dankbar sind, dass der Herr uns versorgt. Ich glaube, wenn wir so, wie wir es hier gewöhnt sind, uns immer alles kaufen können und die Nase rümpfen, wenn ein Laden mal ein Produkt, das ich gern hätte, gerade nicht vorrätig hat, und von einem schlechten Laden sprechen, dass wir im Besonderen uns solche Gedanken machen müssen, wo das alles herkommt, und dass es letzten Endes ein Geschenk vom Herrn ist, dass wir das hier so erleben dürfen und dass es nicht selbstverständlich ist. Für die allermeisten Menschen ist es nicht selbstverständlich. Und ich möchte, dass wir diesen Tag wirklich auch darüber nachdenken, über seine Treue und diese biblische Wahrheiten, die auch die Ernte beinhaltet, verkündigen. Und die biblische Wahrheit, eins der wichtigsten biblischen Wahrheiten ist, dass der lebendige, liebende Gott allen Menschen die Nahrung gibt. Jetzt höre ich schon einige denken, aber es gibt doch auch viel Hunger auf der Welt. Ich möchte darauf nicht näher eingehen, nur ein Gedanke. Wenn bei uns die Tomate keinen Preis bringt, den ich erwarte, schmeiße ich ihn weg. Ne? Ein bisschen weiter südlich oder östlich oder nördlich haben sie Hunger. Die Erde ernährt seine Einwohner schon. Der Mensch ist aber nicht in der Lage, Gutes zu tun. Und das macht man dann Gott zum Vorwurf? Ist es nicht da, eher der Mensch? Der liebende, der lebendige Gott versorgt die Menschen mit Nahrung. Ohne ihn wird es nicht regnen, ohne ihn nicht die Sonne scheinen, ohne ihn nicht der Wind wehen. Und diese biblische Wahrheit verkündigt der Psalm 145, 15. Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Das können wir doch bezeugen. Das ist ein Zeugnis, das wir hier bezeugen können. Ein zweites Zeugnis ab Psalm 136, 25. Der Nahrung gibt allem Fleisch, denn seine Gnade währt ewig. Und damit sind wir an einer biblischen Wahrheit. Gottes Gnade reicht für alle Menschen und er möchte alle versorgen und seine Gnade hat kein Ende. Diese Wahrheit wird heute oft geleugnet. Der moderne Mensch braucht ja Gott nicht. Genmanipulation hilft ja auch. Doch ob der Mensch glaubt oder nicht, auch das ist etwas, was wir von unserem großen Gott einfach bezeugen können, ist, es beeinflusst Gottes Güte nicht. Da haben wir, glaube ich, alle viel, viel zu lernen. Wir helfen gerne Menschen, die uns wohlgesonnen sind. Menschen, die uns neutral begegnen, da fällt es uns schon schwerer, ihnen zu helfen. Menschen, die uns ablehnen oder gar uns feind sind, die uns wehtun, denen helfen wir gar nicht. Gott ist nicht so. Gott hilft allen Menschen und versorgt alle Menschen. Und diese Wahrheit dürfen wir auch bezeugen. Denn Gott steht auf alle Fälle zu seinem Wort. Matthäus 5, 45b steht, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wie oft habe ich darüber mit einem Bruder auch gesprochen, hin und her bewegt, und wir waren doch oft der Meinung, ach Herr, wenn du über die Bösen vielleicht ein bisschen weniger die Sonne aufgehen würdest, vielleicht würden sie dich erkennen und annehmen. Aber so ist unser Gott nicht. Er streckt uns die Hand aus und sagt, komm. Und das ohne Zwang und Druck. Wohl aber mit der Botschaft, dein Handeln heute hat Konsequenz für die Ewigkeit. Willst du jetzt mit mir nichts zu tun haben, wirst du auch in Zukunft mit mir nichts zu tun haben wollen und müssen. Das ist die Konsequenz. Und so wollen wir uns, wenn wir diese Tage vielleicht an einem abgeernteten Feld vorbeikommen, uns die Botschaft der Bibel über das Ernten sagen lassen. Und ich möchte mich mit euch darüber Gedanken machen, was lehrt uns nun die Ernte, man könnte auch fast sagen die vier Jahreszeiten. Und dazu möchte ich heute 8 Punkte nennen. Als Jugendlicher war ich immer begeistert, wenn der vorne stand, gesagt hat, wie viele Punkte er hat. Dann konnte ich immer mitlesen, zählen und hatte ungefähr eine Ahnung, wann er endlich fertig ist. Ich hoffe, euch geht es nicht so, aber ich sage mal 8 Punkte. 8 Punkte möchte ich ansprechen. Es gibt sicherlich noch mehr, die uns die Ernte lehren kann oder ein Zeugnis, das die Ernte uns gibt. Als allerersten Punkt möchte ich die Treue Gottes nennen. Der Ablauf der Jahreszeiten ist ein Zeichen für Gottes Treue, das Noah nach der großen Flut für sich und alle seine Nachkommen geschenkt bekommen hat. Und so verheißt Gott Noah, 1. Mose 8, Vers 22, von nun an alle Tage der Erde soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Eins der ersten Selbstzeugnisse Gottes für alle Menschen. Denn egal, wo sie wohnen, erleben sie das. Ich hatte mal bei der Gelegenheit gedacht, aber in der Wüste ist doch nur heiß. Bis ich lernen durfte, dass es in der Wüste, wenn es dunkel wird, sehr, sehr schnell unter 0 Grad wird. Also auch kalt. Ein weiteres Zeichen, die alle Menschen sehen können für die Treue Gottes, kann man weltweit beobachten, und es ist der einfache Regenbogen. Meinen Bogen setze ich in die Wolken und er sei das Zeichen des Bundes zwischen mir und der Erde, 1. Mose 9, Vers 13. Lena und ich waren gestern unterwegs, auf einmal sagt sie, guck mal, da ist ein Regenbogen. Wir freuen uns heute immer noch über dieses Zeichen der Treue Gottes zu allen Menschen. Ich brauche das alles nicht so hochtrabend theologisch machen, sondern es ist ganz praktisch und für jeden einsehbar. Der zweite Punkt, das Zeugnis, das die Ernte uns gibt, das ist die große Güte Gottes. Das ist der zweite Punkt, die große Güte Gottes. Im Psalm 65, 10 bis 12 lesen wir, du hast das Land heimgesucht und es überschüttet, du bereicherst es sehr. Gottes Bach ist voll Wasser. Du bereitest ihnen Getreide, wenn du das Land so bereitest. Du drängst seine Furchen, ebnest seine Scholle, du erweichst es mit Regengüssen, segnest sein Gewächs. Du hast das Jahr deiner Güte gekrönt und deine Spuren triefen von Fett. Die Ernte zeigt uns also die Güte Gottes. Wenn wir hier heute Morgen herschauen, ist es ein Zeichen der Güte Gottes. Die Ernte zeigt uns seine Liebe, die er zu uns Menschen hat. Wenn wir Menschen das nur erkennen könnten, Gott ist ein guter Gott und er meint es gut mit den Menschen. Ich kenne so viele Menschen, die misstrauen Gott und manchmal geht es mir ja auch so. Schauen wir das an, wie wir versorgt sind und erkennen wir doch, dass wir trotz all unserer Sorgen, wird es wohl reichen oder nicht, am Ende des Tages gut versorgt sind. Wir haben halt oft Angst, zu kurz zu kommen. Aber unterm Strich wird zusammengerechnet, nicht drüber. Die Güte Gottes wird deutlich auch in der Ernte. Und sehen wir das nicht in der Schöpfung? Sehen wir das nicht bei der Ernte? Ein Korn, Getreidekorn in die Erde, hundertfältig kommt es heraus. Es ist ein Wunder der Schöpfung. Ein Dollar in die Erde, was kommt denn raus? Wenn es aus Papier ist, ist es kaputt, verschimmelt. Also selbst die Amis in ihrer großen, vielfältigen Möglichkeit können den Dollar in die Erde stecken, es passiert nichts. Und wenn er eine Münze ist, ist er verrostet. Gott lässt ein Korn in die Erde fallen und hundertfältig kommt es raus. Und wenn wir das betrachten, dann ist die Botschaft der Ernte, des Erntedanks, eine Botschaft, die unser Herz mit Freude erfüllt. Und damit bin ich beim dritten Punkt. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Jesaja 9, Vers 2, 1 und 2. Und hier sehen wir einen Zusammenhang, und deswegen war mir dieser Vers wichtig, zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren, dem Natürlichen und dem Geistlichen. Wir finden in der Bibel immer wieder dieses Bild von Saat und Ernte auch aufs Geistliche bezogen. In Jesaja 9 lesen wir von dem Erlöser, der uns von der Finsternis befreit. Und diese Erlösung schenkt uns eine große Freude. Und die Erlösungsfreude und die Erntefreude wird hier in dem Text, den ich gelesen habe, gleichgesetzt. Erlöste können sich an der Ernte noch freuen. Äußerlich, aber auch geistlich. Oder? Warum? Ich bin kein Schweizer. Fällt mir beim Udach immer ein. Wir nehmen es nicht als selbstverständlich, was wir haben. Wenn wir alles, was wir haben, nicht mehr als Geschenk Gottes, sondern als selbstverständlich sehen, kann unser Herz nichts mehr befriedigen. Dann können wir keine Freude mehr haben, da mag uns Gott so viel schenken, wie wir wollen. Nur dann, wenn uns klar ist, dass der Schöpfer alle Dinge uns versorgt, dann dürfen wir dankbar sein. Wir dürfen uns freuen an der Ernte, wir dürfen uns freuen, dass wir ein Teil der Ernte Gottes sind, der ausging, um zu sehen, und ein Teil der Ernte, das bist du und das bin ich. Wie das Samenkorn in die Erde gefallen ist und stirbt, so ist der Herr Jesus gekommen und gestorben, damit daraus viele wachsen können. Und einer von den vielen bist du. Und wenn ich das verstanden habe, dann ist mein Herz voller Freude. Sind die Speisen, die auf unseren Tisch kommen, Normalität geworden und das Tischgebet ist ganz vergessen, dann machen wir was falsch. Ist das Tischgebet eine gute Tradition, machen wir immer noch was falsch. Ist das Tischgebet aus innerem Antrieb heraus, meinem Gott Danke zu sagen, dann haben wir etwas verstanden von unserem Heiland. Und so ist das Tischgebet auch eine Erinnerung, dass wir danken für die Speise, die wir haben, zum Verzehren, aber auch als Dank, dass wir erlöste Kinder Gottes sind, aus der Finsternis ins Licht gerückt. Und unser Herz wird voller Jubel. Und wir wollen uns heute noch freuen und danach streben, dass Menschen aus der Finsternis in das Licht Gottes kommen. Und wir wollen Botschafter sein, der Liebe Jesu. Wir wollen bezeugen, heute ist noch Gnadenzeit. Heute kannst du noch zum Heiland kommen. Heute komm. Er ist wirklich gut. Er ist voller Güte. Er erfüllt dein Herz mit Freude. Er vergibt dir deine Schuld. Er gibt deinem Leben einen Sinn. Und doch lehrt uns die Ernte, dass die Erntevorbereitungen auch mit Leid verbunden sein können. Es gibt ja noch Bilder, da zieht einer den Pflug und der andere tritt auf den Pflug drauf und die zwei, die ziehen so die Scholle gerade. Das ist bestimmt nicht der tollste Job gewesen, früher und heute auch nicht. Wenn es keine Kuh gab oder kein Esel, hat der Mensch den Esel gemacht. Das ist mühsam. Und das ist eine Quälerei. Und das gilt auch für die tägliche Verkündigung. Das ist oft mit Not und Mühsal verbunden. Och, da hast du dich hingesetzt, hast stundenlang dich vorbereitet, erntest zum Schluss nur Maulerei. Jeder weiß es besser, aber keiner macht's. Das ist manchmal mühsam. Oder aber, wenn wir erleben, dass wir Menschen lange etwas vom Evangelium gesagt haben und sie es ablehnen und die uns auch ablehnen, weil wir Christen sind. Ich denke, ein Vorfall jetzt vor diese Woche, ich weiß nicht, es kam in unseren Medien nur ein einziges Mal, habe ich es gehört, dieser Amoklauf in der USA, wo viele Menschen gestorben sind. In einer Meldung haben sie gesagt, dass dieser Schütze mit seinen Gewehren da stand und Christen aufgefordert hat, aufzustehen, und die hat er dann erschossen. Dass man diese Meldung wieder unterdrückt, ist klar. Einmal habe ich es gehört. Also es wurde eine Auswahl getroffen. Auf der anderen Seite war es eine gute Auswahl. Wenn es wirklich Kinder Gottes waren, die zum Herrn gestellt haben, dann waren sie beim Herrn. Ich hoffe, dass die anderen, die drumherum sitzen, sich darüber Gedanken machen. Es ist also mit Leid verbunden, das Säen, das Beackern. Du hast den Text gelesen, dass wir das Ackerfeld sind. Ich könnte auch das Bild nehmen, wenn es uns die Furchen über den Rücken zieht, macht das auch keinen Spaß, ne? Gibt Narben. Ist aber nötig, damit etwas hineinfallen kann. Psalm 126,5 ermutigt uns mit einer wunderbaren Verheißung. Die mit Tränen säen, werden mit Jubeln ernten. Daran hat sich der lebendige Gott gebunden. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Das gilt ganz besonders auch im geistlichen Bereich. Und 5. Mose 16, 15b lesen wir, denn der Herr dein Gott wird dich segnen in allen deinen Ertrag und in all deinem Tun, deine Hände, und du sollst wirklich fröhlich sein. Mein Freund Hiob, der so reich war, wurde unendlich arm, äußerlich und innerlich. Und nachdem er Gott erkannt hat, wurde er überreich beschenkt. Das ist für mich ein Bild, das für uns alle gilt. Was auch immer uns in diesem Leben begegnet, am Ende sind Kinder Gottes die, die überreich beschenkt sein werden und die jubeln. Und wenn nicht in diesem, dann doch wohl im nächsten Leben. Das glaube ich doch. Was hat der Freddy immer gesagt? Ich möchte, hab's ganze Leben lang vom Himmel verkündet. Und jetzt, wo es Zeit ist für mich zu gehen, sollte ich da nicht hingehen wollen? Ich weiß, dort geht's mir besser. Ich komme zum vierten Punkt. Die Ernte fordert zum Danken auf. Ich denke, wir haben uns oft und viel schon Gedanken gemacht über die Macht des Dankens. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Das muss nicht immer singen sein, es kann singen sein, aber es muss es nicht. Und im Psalm 50, 23 lesen wir, wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihr wisst, ich nehme diese Worte immer ganz gerne so ganz wörtlich und frage danach, erleben wir das. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Und jetzt ist dahinter eine wunderbare Verheißung. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Oh, ihr Geschwister, wir danken alle viel zu wenig. Und das Zeugnis der Ernte erinnert uns daran, dass wir dankbar sein dürfen, können und sollen. Hat der Herr nicht wunderbar geführt? Raisa, viel Not erlebt, gell, letztes Jahr. Ich weiß, wir haben ein bisschen darüber geredet. Aber siehe, du bist heute hier. Hat der Herr nicht bis heute dich erhalten? Das ist ein Grund zum Danken. Die Predigt oder das Zeugnis der Ernte, ich habe es schon angedeutet, ist ein Zeugnis auch von Enttäuschung. Matthäus 13, 30 lesen wir, lasst beides zusammenwachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnitt entsagen, lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündeln, um es zu verbrennen, den Weizen aber sammelt in der Scheune. Oder denken wir an das vierfache Ackerfeld. 100% ausgesät, aber nur 25% des Samens gehen ertragreich auf. Die Landwirtschaft erzählt manche Enttäuschung. Wenn du dann mit dem Landwirt redest, naja, die Ernte wird nicht so gut sein, es war der Käfer drin oder was auch immer. Ja, es gibt Enttäuschung im Glaubensleben. Der Herr möge es uns schenken, dass wir daran denken, dass diese 25% einen hundertfachen Ertrag bringen. Wer unter euch ein bisschen mit Mathematik macht und Statistik macht, der merkt, dass es sich trotzdem lohnt. 100% Saateinsatz, 25% geht auf, also 100 Körner werden gesät. 25 Körner bringen Frucht. Jedes einzelne Korn bringt mehrere hundert Körner. Es lohnt sich, auch wenn wir es nicht immer gleich sehen. Wir müssen die Rechnung, eine Weiterrechnung mit unserem Gott rechnen. Ich weiß von einem Bruder, der in Albanien Evangelist war. 25 oder 30 Jahre hatte dort Radioevangelisation gemacht und zu seinen Lebzeiten ist nicht einer zum Glauben gekommen, von dem er gewusst hätte. Und wie die Kinder Gottes nun mal sind, machen sie ja immer eine mathematische Rechnung auf. Die haben ihm dann gesagt, lohnt sich das überhaupt? Du sammelst Geld, damit du da unten eine Radiosendung machen kannst. Lohnt sich das in Albanien? Hör doch auf, geh woanders hin. Der Herr hat dich bestimmt auch woanders zu gebrauchen. Er hat gesagt, ich weiß, hier ist mein Platz. Nachdem er gestorben war, wenige Zeit später ging die Frucht auf. Gott denkt anders wie wir und ist anders wie wir. Und nicht ein Wort, das wir im Namen des Herrn verkündigen, fällt auf den Boden und bringt keine Frucht. Auch das ist ein biblisches Bild. Also lasst uns nicht schweigen, weil wir meinen, es lohnt sich nicht. Ich zitiere nochmal Freddy. Dem habe ich mal gesagt, ich glaube, heute sind wir nicht so viel. Da sagte er, ach, ich freue mich über jeden, der da ist. Und dem möchte ich das, was der Herr mir gesagt hat, geben. Und die, die nicht da sind, für die bete ich, dass sie das nächste Mal da sind. So kann man es auch machen. Unser Freddy war ja ein Optimist. Der Pessimist wird es anders sehen. Aber lasst uns doch auch lernen, mit Enttäuschung zu leben und darauf achten, dass wir bei aller Enttäuschung, die wir erleben, den Herrn Jesus nicht enttäuschen und aufgeben. Und dass wir in unserem Frust nicht andere Menschen enttäuschen und ihnen ein schlechtes Zeugnis sind. Nur weil wir nicht weitergerechnet haben, nur weil wir mit Gottes Größe nicht gerechnet haben, nur weil wir mit Gottes Güte nicht gerechnet haben. Ich habe euch das kleine, einfache Mathematikbeispiel gebracht. Zum Schluss wird der Strich gesogen und zusammengezählt. Zum Schluss. Der Prediger gefällt mir an dieser Stelle sehr gut, er ist sehr nüchtern. Und das auf die Ernte bezogen, Prediger 11, Vers 4, wer auf den Wind achtet, wird nie sehen. und wer die Wolken sieht, wird nie ernten. Heute ist zu starker Wind, heute lohnt es sich nicht, die Saat auszuwerfen. Heute ist kein Wind, da lohnt es sich auch nicht, die Saat auszuwerfen. Ich weiß ja nicht, ob in einer halben Stunde der Wind weht. Und wer die Wolken sieht, ach, es könnte regnen, dann machen wir lieber keine Ernte. Oder es sind keine Wolken da, es regnet nicht, also machen wir später die Ernte. Wenn wir immer nur warten auf die ideale Gelegenheit, das will uns das, dieser Vers sagen, auf die Gelegenheit werden wir weder sehen noch ernten. Ist eine bittere Wahrheit drin. Wer nicht sät, wird auch nicht ernten. Ich komme zum Punkt 6. Ich sehe, muss mich eilen. Wäre viel zu sagen. Die Ernte mahnt uns auch zur Fürbitte. Matthäus 9, 37, 38 steht, dann spricht er zu deinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Liebe Geschwister, die Not ist immer größer als die Arbeitskraft. Das sehen wir in unserer kleinen Gemeinde ja auch. Wir könnten so viel tun, aber die Kraft reicht nicht. Mir ist lieber, wir machen das, was wir können, anstatt darüber zu jammern, was wir alles tun könnten, aber die Mitarbeiter fehlen. Wir sollen den Herrn bitten, dass er Arbeiter in seine Ernte aussendet. Seht ihr, und da macht so mancher einen Druck draus und sagt, ich kann doch nicht mehr. Nein, das steht gar nicht. Steht da, wir sollen beten. Und beten kann jeder. Es geht nicht im ersten Schritt um das Tun, sondern im ersten Schritt geht es ums Gebet. Denken wir dran. Im ersten Schritt geht es immer um das Gebet. Und ob ich krank bin, ob ich gesund bin, ob ich jung bin, ob ich alt bin, beten kann ich. Das heißt Kontakt nehmen. Und natürlich wird mein Blick dann dabei geweitet, wenn ich wirklich bete, wo der Herr mich haben will. Wenn ich es ehrlich meine, wird mir das so gehen. Aber da ist kein Druck und ist gut, wenn wir auch keinen Druck aufbauen, sondern lasst uns den Kontakt mit dem Herrn aufnehmen. Was sagt der Herr Jesus im Blick auf die Ernte zu seinen Jüngern? Johannes 4, 35 und 36, sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate und die Ernte kommt? Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und schaut die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Der da erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit beide, der da sät und der da erntet, sich gemeinsam freuen. Wir neigen ja immer dazu, wie viele haben sich bekehrt? Meine Brüder, auf dem Missionsfeld ärgere ich immer damit. Ich sage es ihnen aber, ich will dich jetzt mal ärgern, wie viele haben sich bekehrt? Die sagen dann, du brauchst mich gar nicht ärgern, diese Frage höre ich oft ganz ernst gemeint. Unsere Aufgabe ist das Säen. Und manchmal schenkt der Herr die Ernte. Und wenn woanders einer zum Glauben kommt, dann freue ich mich auch. Der muss nicht hier zum Glauben kommen, oder? An der Stelle müssen wir uns vom Herrn ein weites Herz, einen weiten Blick schenken lassen. Wenn Menschen nur zum Glauben kommen. Paulus sagt einmal, ihm ist es sogar egal, aus was für Motivation heraus das Evangelium verkündet wird. Hauptsache, es wird verkündet. Merken wir etwas von dem Denken, einer weltumspannenden Arbeit? Es ist gut, wenn wir uns das vom Herrn sagen lassen. Das Erntefeld braucht Beter als allererstes und das Erntefeld braucht Arbeiter, aber beides gehört zusammen. Man kann auch sagen, der betet, sät. Manchmal denke ich, die Ernte ist so klein, weil vielleicht zu wenig gebetet wird. Die Frage muss sich jeder selbst beantworten, die kann ich und will ich nicht beantworten. Die Ernte verpflichtet uns zur Aussaat, klar, das ist dann der nächste Punkt. Galater 6, 6 bis 8 sagt, wer im Wort unterwiesen wird, gebe aber dem Unterweisenden an allen Gütern Anteil. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Als allererstes warnt der Paulus, Gott lässt sich nicht spotten. Wir hatten es ja hier im Bibelkreis, haben es ja betrachtet, mit den Heuchlern, dass Jesus Pharisäer als Heuchler betrachtet. Ein Heuchler ist ein Schauspieler. Also, die weltbekanntesten Schauspieler sind die größten Heuchler. Das eine klingt positiv in unseren Ohren, das andere negativ, aber es ist genau so. Ein Heuchler ist ein Schauspieler, er tut etwas, was er gar nicht ist, zur Schau stellen. Und hier sagt Paulus, Gott lässt sich nicht spotten. In geistlichen Dingen ist es ziemlich gefährlich, so zu tun, als ob und nichts dahinter. Sollten wir lassen, weil Jesus die Pharisäer demaskiert. Und zum Schluss war die Motivation der Pharisäer nicht, wir erkennen nicht, dass das der Messias ist, sondern zum Schluss kam ganz klar raus, wir wollen nicht, dass dieser da über uns herrscht. Das war die Motivation der Pharisäer. Alles andere war Schauspielerei und Heuchelei. Letzten Endes wollten sie dem lebendigen Gott doch nicht gehorchen, sondern sich ihre eigenen Regeln und Gesetze machen und ein tolles Ansehen beim Volk haben. Wir wollen nicht, dass dieser, der über uns herrsche, war die Wahrheit. Alles andere fromme Show. Gott lässt sich nicht spotten. Und deswegen sagt Jesus auch, wir sollen uns von dem Sauerteig der Pharisäer nicht verführen lassen. Das ist der Sauerteig, nämlich so zu tun, als ob und nichts dahinter. Also, was der Mensch sät, das wird er ernten. Und niemand kann diese Regel aufheben. In Anbetracht der Zeit möchte ich weitergehen an dieser Stelle und nur noch 2. Korinther 9, 6 zitieren. Dies aber sage ich euch, du hast es, glaube ich, gelesen. Wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Das ist eine ganz, ganz einfache Formel. Übrigens geht es hier nicht um Errettung oder nicht für Kinder Gottes. Wir können auch nicht besser bei Gott dastehen, wenn wir viel arbeiten. Auch das ist dumm zu denken. Denn mehr als errettet sein geht nicht. Ich bin errettet oder ich bin nicht errettet. Hier geht es aber darum, was ich mit dem, was Gott mir gegeben hat, anfange. Was hat mir Gott denn gegeben? Auch das ist recht einfach zu erklären. Er hat mir als allererstes die Freiheit gegeben von meiner Schuld. Ich habe keine Belastung mehr aus meiner Vergangenheit, die mich hindern könnte, ihm nachzufolgen. Dann hat er mir geistliche Gaben gegeben. Frieden, Freude, Geduld, Langmut, Güte sind alles Wirkungen des Geistes Gottes in meinem Leben. Dafür muss ich und kann ich nichts tun, außer einen Punkt, in mir wirken lassen. Wie, wir sind ja immer noch nicht bei den Gemeinderäumen putzen. Nein, hier geht es als allererstes um den inwendigen Menschen. Um das, was wir ausstrahlen. Und wenn der Innere verändert wird, dann wirkt sich das irgendwann zwangsläufig auf den Äußeren aus. Wessen das Herz voll ist, dem läuft der Mund über. Eins der größten Gaben, die Gott mir geschenkt hat, als ich zum lebendigen Glauben kam, und das mir heute noch so sehr bewusst ist, ist, ich bin niemals mehr allein. Sieht mich einer, bin ich doch zu zweit. Und sind wir zu zweit im Gespräch, ist mindestens ein Dritter dabei. Und in diesem Bewusstsein darf ich leben. Und noch eins, ein Riesengeschenk, wenn es einem bewusst ist. Ich bin geliebt. Wir fühlen uns oft so ungeliebt, abgelehnt, einsam und alleine. Einsam und alleine habe ich erklärt. Und jetzt, dass ich bin geliebt. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Gelernter Schlosser, geborenes Königskind. Erbe des Kosmos. Braucht er noch ein paar Titel mehr? Das ist das, was die Schrift sagt. Das ist ein Geschenk, oder? Das macht uns doch glücklich. Das macht uns froh. Und das wollen wir auch weitergeben. Und jetzt komme ich zur letzten Botschaft, die ich rausgearbeitet habe, zum letzten Zeugnis, dass die Ernte in diesem Erntedankfest uns auch auf den Weg geben will. Punkt 8. Die Ernte ist eine ernste Botschaft. Jeremia 8,20 sagt, vorüber ist die Ernte, die Obstlese ist zur Ende. Und jetzt kommt der Satz, der einen so betrübt machen kann. Und wir sind nicht gerettet. Dieser Vers zeigt uns, dass es heute noch Gnadenzeit ist. Wir sind noch mitten in der Erntezeit Gottes für die Gemeinde. Doch ich persönlich glaube, dass bald diese Zeit vorbei ist. Spätestens seitdem Israel gegründet ist, ist klar, dass die Zeit der Gemeinde endlich ist. Und darum geht es jetzt, ist jetzt noch Zeit zum Säen und Ernten. Jetzt ist noch Zeit, das Heil anzunehmen. Ich denke mit Schrecken an Menschen und ich hoffe, es ist keiner unter uns, der von allem weiß, der alles mitmacht und doch keine innere Beziehung zu Jesus Christus hat. Es gibt so ein Filmchen, die Amis machen das ja manchmal gern, die machen sowas plastisch mit Entrückung. Ich weiß nicht, wer ihn gesehen hat, aber auch der ist ganz einfach in der Botschaft. Nur bei einem musste ich ein bisschen lächeln, sage ich euch auch gleich. Da steht der Pastor so mit der Bibel in der Hand und er predigt mittendrin und auf einmal fällt die Bibel auf den Boden, weil der Pastor und ganz, ganz viele weg sind. So wird Entrückung sein. Ein Teil der Stühle war noch besetzt in diesem Film und etliche anderen waren weg. Das Süße dabei fand ich, dass der Pastor mit dabei war. Schön für den Pastor. Ich meine, das macht es auch dramatisch aus, wenn die Bibel einfach so auf den Boden fällt, ja? Aber ihr kennt mich ja. Hab ja so meine Gedanken an der Stelle. Liebe Geschwister, wenn wir heute über so ein Stoppelfeld fahren und die Frucht und die Ernte ist eingebracht, das Feld sieht nicht mehr doll aus. Und ganz oft sieht man das noch, dann wird das abgebrannt, um das quasi mitzudüngen. Macht man in unserem Land nicht mehr so, in anderen Ländern macht man das noch so, dann werden die Stoppelfelder abgebrannt. Das heißt also, die Ernte, das Erntedankfest, erinnert uns daran, dass auch irgendwann mal die Ernte eingebracht ist. Und das sollte uns bewusst sein für unser persönliches Leben. Wenn der Herr wiederkommt, heute bin ich bereit. Bin ich dabei? Wenn der Herr jetzt wiederkommt, sind alle Plätze hier weg? Sitzt keiner mehr hier? Wenn nur der leiseste Hauch eines Zweifels ist, Geschwister, dann lasst uns darüber reden und beten. Denn es gibt eine Gewissheit des Heils. Ich weiß, da wird konträr diskutiert. Nein, es gibt eine Gewissheit des Heils. Und die brauche ich. Ohne die kann ich nicht leben. Und da kann ich angestellt haben, was ich will. Ich weiß, mein Heiland hat mein Leben übernommen. Und ich gehe unter der Gnade. Weil verdient habe ich es nicht. Nicht am Anfang, wie ich zum Glauben kam. Und jetzt, wie ich lebe, erst recht nicht. Da hätte ich was anderes verdient. Aber der Herr hat Gnade geschenkt. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Und deswegen wird er mich zum Ziel bringen. Aber wenn einer einen Zweifel daran hat, klär das. Ich zitiere das letzte Mal den Freddy. Der war gewiss, wo er hingeht. Und da lag er im Sterben. Wisst ihr, was hier vorne einer redet, ist eine Sache. Was er lebt, wenn es so weit ist, eine andere. Und da kann ich dem Bruder ein Zeugnis geben, das mich wunderbar freut. Wir waren uns theologisch oft nicht einer Meinung, das wusste er und das wusste ich. Wir haben auch offen darüber gesprochen. Aber wie es um das Eigentliche ging, Da war völlig klar, wir sehen uns wieder. Er wusste, er geht nach Hause. Er wird das sehen, was er geglaubt hat. Und da, wo er sich geirrt hat, das hat das nicht beeinflusst. Und da, wo ich mich irre, beeinflusst das auch nicht. Und vielleicht sehen wir uns beim Herrn wieder, grinsen uns an und sagen, okay, wir hatten beide nicht recht. Oder wir hatten beide recht. Aber wir sind gerechtfertigt vor dem Herrn. Das ist das Entscheidende. Amen.